ARD.
Ich habe mich mit diesem Einsatz beworben, weil es der Einsatz war in den vergangenen Jahren, der bei mir am meisten so eine Gefühlsregung, sage ich mal, ausgelöst hat. Nämlich eben diese Gefühlsregung, ganz schnell dann doch vom Feuer in seine Schranken gewiesen zu werden. Also dass Feuer einfach die Macht hat, dir aufzuzeigen, auch wenn du mich jetzt bekämpfen willst, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
Eben ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
Ich bin Torben Hildebrand, Reporter beim NDR.
Und ich bin Merit Heuer, Redakteurin der Walsroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
Heute geht es um einen folgenschweren Funken. Ein LKW hat im Sommer 2020 auf der A7 im Heidekreis einen Platten. Funken entstehen und setzen die trockene Böschung in Brand. Die Flammen breiten sich rasend schnell aus und greifen auf den angrenzenden Wald über. Die A7 wird tagelang gesperrt. Häuser müssen geräumt werden.
Teilweise sind bis zu 500 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Waldbrand unter Kontrolle zu bringen. Und einer von ihnen ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Ingo Harm-Rolfs von der Feuerwehr aus Schwarmstedt.
Hallo ihr beiden.
Moin, Moin Ingo.
Hi.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ganz, ganz gerne. Du hast uns eine ganz lange Mail geschrieben und dich für meinen Einsatz beworben mit diesem Einsatz. Und ich sag's einfach, wie es ist. Wir sind ganz stolz, dass du da bist, aber du hättest es auch über den Gartenzaun machen können. Denn wir sind Nachbarn. Du hättest kommen können und sagen, Torben, darf ich zum Podcast? Aber nein, du hast den offiziellen Weg gewählt, ne?
Ja, weil ich nämlich dachte, natürlich könnte ich auch einfach über den Zaun rufen, aber ich höre halt so gerne den Podcast, dass ich einfach direkt mal übers Netz mich gemeldet habe.
Hast die E-Mail-Aufrufansage am Ende gehört, dass du sagst, jetzt hau ich in die Tasten.
So, jetzt hau ich in die Tasten, genau.
Ganz niedlich. Ich habe dieses Mein Einsatz Postfach aufgemacht, denke, hä, ist das doch Ingo. Tatsächlich, jetzt ist er hier. Ingo Harm-Rolfs von der Freiwilligen Feuerwehr Schwarmstedt. An diesem Tag, als es anfing zu brennen. Kannst du dich noch erinnern, wie du alarmiert wurdest?
Ja, wir waren, ich war mit meinen drei Jungs, mit meinen drei Söhnen in der Schwarmstädter Leinemasch und wir haben Kaninchenfutter gesucht tatsächlich. Also wir haben Löwenzahn gesammelt und dann haben wir von Weitem gesehen, dass eine Rauchfahne hinter Schwarmstedt aufstieg. Und da habe ich gedacht, okay, mein Pieper meldet sich noch nicht, aber ich renne einfach schon mal los.
Kaninchenfutter sammeln klingt, als sei das Wetter ganz gut gewesen.
Absolut, ja. Es war sehr warm an dem Tag, bestimmt über 30 Grad und eigentlich schon viele Tage vorher ungefähr so dieses Wetter. Es war allerdings auch ziemlich windig, das weiß ich auch noch. Und als ich diese Rauchfahne dann sah, habe ich gedacht, auch wenn es weiter weg ist, es wird bestimmt auch was für uns sein. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht.
Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, was das für ein fetter Waldbrand war, hören wir mal ein paar akustische Eindrücke von damals. Haben wir noch im Archiv gefunden.
Ein Funke hat offenbar ausgereicht, um einen Wald in Brand zu setzen, mit gravierenden Folgen. Denn wegen des Rauchs musste die Autobahn 7 gesperrt werden.
Die A7 wird gesperrt. Stundenlang sitzen Menschen bei Temperaturen um die 30 Grad in ihren Autos fest. Niemand weiß, welchen Weg die Flammen in den nächsten Stunden nehmen werden.
So, und damit zurück zu Ingo, unserem Gast. Ingo, das heißt, das ist so Feuerwehrmann-Ehre, ne? Also du siehst, da ist irgendwas, bevor der Pieper piept, mache ich mich schon mal bereit.
Ja, die Leinemasch ist schon noch ein Stück von zu Hause weg und dann habe ich gedacht, wenn es denn dann gleich piept, dann will ich natürlich auch sofort auf dem Fahrrad sitzen. Und tatsächlich auf dem Weg nach Hause, um dann aufs Rad zu steigen, kam die Alarmierung, da ging dann der DME und dann wusste ich auch gleich, ich brauche gar nicht groß nachzuschauen, ich renne einfach los.
DME ist ein schönes Stichwort für unser Blaulichtlexikon. Das ist ja quasi unser Fachlexikon für Feuerwehrbegriffe für Nicht-Feuerwehrleute erklärt. Und wir klappen es mal auf mit Merit. Hier ist DME.
Den digitalen Meldeempfänger, kurz DME, kennen die meisten wohl ganz klassisch als Pieper. Der heißt so, weil er bei einer Alarmierung ein entsprechendes Geräusch macht, das Feuerwehrleute im Notfall auch aus dem Schlaf reißt. Der DME ist ein tragbarer Funkempfänger und kann auch zur Nachrichtenübermittlung verwendet werden. So können die Feuerwehrleute schon vor der Anfahrt sehen, welche Art Einsatz auf sie zukommt.
Ingo, also Pieper geht, Du auf dem Weg zum Feuerwehrhaus und aufsitzen, warst wahrscheinlich auf dem ersten Auto, ne?
Nee, ich musste ja erstmal noch nach Hause rennen.
Ach ja, Sachen holen.
Naja, also nach Hause rennen, dann aufs Fahrrad steigen.
Die Kinder auch noch.
Die Kinder mussten genau, vielleicht nicht mitfahren.
Genau, meiner Frau Bescheid sagen, dass die Jungs tatsächlich dann auch nicht alleine zu Hause sind. So, und dann aber jetzt, also schnell, los. Die anderen waren schon an mir vorbei quasi. Und als ich auf den Hof fuhr, fuhr das erste Auto schon raus. Ich habe dann unseren Gerätewagen besetzt mit den Kameradinnen und Kameraden. Und wir fuhren also in Richtung Essel-Allertal, also das ist die Rastanlage Allertal. Und auf dem Parkplatz der Rastanlage habe ich tatsächlich dann den Autotransporter, diesen LKW gesehen, der mit einem Platten oder mit einem abgefahrenen Trailerreifen da stand und die Felge war blank. Wir ahnten schon, was der Grund sein könnte, dass es da hinten so furchtbar brennt. Hm. Genau.
Warum seid ihr auf der Rastanlage? Ihr wollt ja zum Waldbrand eigentlich.
Ja, richtig. Also die Rastanlage Allertal ist zugleich eine Behelfsausfahrt und Auffahrt für die Autobahn. Und unser Auftrag war es eben, von der Rastanlage aus so auf die Autobahn zu kommen, dass wir entgegengesetzt der Fahrtrichtung dann den Brand hätte erreichen konnten.
Das heißt, das Feuer war entlang der Autobahn. Ihr musstet dann auf die gesperrte Autobahn rauffahren.
Ja, richtig. Und auf der gesperrten Autobahn waren die Kameradinnen und Kameraden aus Krelingen und Hodenhagen bereits im Einsatz. Und wir kamen dann zur Unterstützung.
Wenn die Kameradinnen und Kameraden schon da waren, waren die ja wahrscheinlich schon in Action. Was habt ihr vorgefunden am Einsatzort?
Ja, die Kameradinnen und Kameraden aus Krelingen und Hodenhagen waren bereits voll zugange. Und wir haben dann gesehen, dass das Feuer einfach so schnell aufgrund des starken Windes weiter in die Landschaft lief. Also das heißt in die Blaubeerplantage und in den Wald. Dass wir schon wussten, mit den Kräften, die vor Ort waren, wird es schwierig werden.
Blaubeeren gab es vor Ort?
Ja, die Blaubeerplantage ist gleich neben der Autobahn und da gab es dann auch schon den Flächenbrand drin.
Das sind ja Sträucher, ne? Also so ganz weite Flächen von Sträuchern.
Genau, also das sind die Blaubeersträucher und da gibt es so eine Grasnarbe von vielleicht 20 Zentimetern Höhe und die hat auch schon gebrannt.
Das heißt, wir haben den Standstreifen, daneben ist die Böschung von der Autobahn, die brennt. Dann kommt ja eigentlich immer so ein Zaun, ne? An der Autobahn.
Wildschutzzaun.
Genau. So, und dann lief das Feuer aber schon durch und entfernte sich von der Autobahn. Und ihr steht auf der Straße sozusagen, auf der Fahrbahn und löscht.
Richtig, genau. Der Wind stand so, dass er das Feuer sehr schnell von dem Standstreifen über die Böschung in die Blaubeerplantage und in den Wald getrieben hat. Und wir mussten sozusagen hinterherkommen, um den Feuersaum zu erreichen. Das war gar nicht so einfach, denn wie du sagst, es gibt da diesen Wildschutzzaun neben der Autobahn. Den mussten wir erstmal überwinden bzw. zerschneiden und uns einen Zugang schaffen, um dann eben den Feuersaum zu erreichen. Und in der Blaubeerplantage gab es dazu eine Beregnungsanlage und diese Beregnungsanlage hatte einen eigenen Brunnen. Und dann war die Idee und der Auftrag, diesen Brunnen so für uns zu sichern, dass wir den als Löschwasserentnahmestelle nutzen können.
Da wollte ich gerade nachfragen, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, das Feuer entfernt sich immer weiter von der Infrastruktur, also läuft von euch weg sozusagen. Wo ist denn da überhaupt Wasser auf der Autobahn?
Das war tatsächlich schwierig. Es stellte sich relativ schnell heraus, dass Wasser über einen Pendelverkehr herangeschafft werden muss. Das heißt, es wurde schon, als wir dann antrafen, nachalarmiert und wir brauchten also deutlich mehr Ressourcen, um Wasser an die Autobahn zu bekommen.
Das heißt, Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen, die holen das Wasser aus irgendeinem Fluss und fahren es immer wieder an die Einsatzstelle?
Richtig, also die Ortsfeuerwehr Essel hat an der Rastanlage Allertal eine Wasserentnahmestelle über die dortigen Hydranten und Brunnen aufgebaut und dann wurde ein Pendelverkehr eingerichtet mit Tanklöschfahrzeugen und dann wurde der Löschwasserbehälter, und das ist so ein Faltbehälter für 10.000 Liter, auf der Autobahn aufgebaut, damit man direkt vor Ort dann genügend Wasser hat.
Wie ein großes Planschbecken.
Ja, richtig, genau.
Aber an Planschen war nicht zu denken. Wie hast du dich gefühlt? Volle Montur, 30 Grad, arschheiß und dann die Flammen. Wie war dieser erste Moment für dich, als du auf die Autobahn kamst und hast gesagt, oh Schiede, hier müssen wir jetzt ran?
Die Hitze und die körperlichen Herausforderungen blendet man in dem Moment aus. Ich hatte den Auftrag, mit meinem Trupp Mantarik mit Feuerpatschen bewaffnet durch diesen Wildschutzzaun zu kommen, um dann das Bodenfeuer in der Blaubeerplantage so weit runterzudrücken oder zu bekämpfen, dass wir diesen Brunnen, den Beregnungsbrunnen erreichen konnten. Und das haben wir auch ganz gut geschafft. Wir waren auch nie so wirklich groß in Gefahr, denn das Entscheidende ist, dass der Feuersaum schon viel weiter fortgeschritten war. Also die brenzliche Situation war schon 50 Meter ungefähr, 100 Meter vor uns und das Feuer lief aufgrund des starken Windes relativ schnell uns weg.
Aber trotzdem wart ihr die Ersten, die sich sozusagen hinterher gekämpft haben. Und Feuerpatsche, vielleicht nochmal erklären für die Leute, die es nicht wissen, wie ihr euch davor gekämpft habt.
Das ist so ein Fächer aus langen Stahlstreifen, die an einem ganz normalen Besenstiel dran sind. Und mit diesen langen Stahlstreifen klopfe ich oder reibe ich besser das Bodenfeuer aus. Das konnten wir insofern machen, als dass die Grasnarbe der Blaubeerplantage im Prinzip nicht mehr gefährlich brannte, sondern das war sozusagen der Rest des Feuers, weil der Feuersaum, also sozusagen die Wand des Feuers, schon in Richtung Wald dann weitergelaufen ist.
Das ist total spannend, dass man sozusagen die krasse Front ist sozusagen weg und man macht hinterher noch dahinter sozusagen die Aufräumarbeiten.
Warum löscht man das Feuer nicht einfach? Warum müsst ihr da bei so einem riesen Waldbrand mit so einem, ich sag jetzt fast Gartengerät, mit einer Feuerpatsche Handarbeit machen?
Wir hatten ja das Problem, dass Wasser nicht gerade im Überfluss vorhanden war. Und das Wasser war dann eben dafür da, um möglichst schnell den Feuersaum zu erreichen, um den zu bekämpfen. Von dem Bodenfeuer in der Blaubeerplantage ging jetzt nicht mehr die so große Gefahr aus, weil sie hinter dem Feuersaum lag. Und so konnten wir mit den Feuerpatschen eben das Bodenfeuer relativ leicht ausreiben, um diese Beregnungsbrunnen zu erreichen. Das Wasser wurde dann eben tatsächlich am Saum gebraucht, also an der Feuerwand.
Wie sind denn die anderen Kameradinnen und Kameraden vor den Saum gekommen? Wie kam man denn da drumherum? Also wie macht man das?
Nee, vor den Saum kommen funktioniert so nicht und das ist auch viel zu gefährlich, weil das Feuer ja mit dem Wind sehr stark sich ausbreitet. Im Prinzip geht es dann darum, dass man so schnell wie möglich eine Schlauchleitung legt und dem Feuer hinterher rennt.
Hinterherläuft, ja. Wahnsinn. Genau.
Vielleicht nochmal so zur Orientierung. Da ist diese Blaubeerplantage, da stehen Büsche, die sind so hüfthoch oder so, ne? Mhm. Das sind ja keine großen Bäume. Aber drumherum um diese Blaubeerplantage ist Kiefernwald. Das ist so typisch für einen Heidekreis, ne? So trockene, ausgedörrte Kiefern. Und hinter euch ist die Autobahn. Das heißt, ihr verlasst jetzt die Autobahn, da wo eure Autos stehen, und geht immer weiter dem Feuer hinterher in diesen Wald rein. Und das Feuer läuft euch weg, kann man das so sagen?
Ja, richtig. Tarek, mein Truppmann und ich, wir waren dann eben da an der Blaubeerplantage beschäftigt. Die anderen Trupps aus Schwarmstedt waren tatsächlich im Wald beschäftigt, weil dort die Sorge halt auch groß war, dass aus dem Bodenfeuer sehr schnell ein Kronenfeuer wird.
Also Kronen, Baumkronen. Baumkronen.
Genau. Mhm. Und die Kameradinnen und Kameraden hatten eben dann mit Wasser den Auftrag, so sparsam sie auch erstmal sein mussten, den Feuersaum zu erreichen und sich durch den Wald zu kämpfen, sozusagen.
Und ging der Plan mit dem Brunnen auf? Habt ihr den erreicht? Konntet ihr den nutzen?
Tatsächlich war die Pumpe drumherum leider schon verbrannt. Ah. Dann gestaltet es sich sehr schwierig, den Brunnen so nutzbar zu machen, dass wir ihn nutzen konnten. In der Zeit sind dann aber auch schon andere Wege gefunden worden, zum Beispiel über den Tanklöschfahrzeug Pendelverkehr, das Löschwasser an den Ort zu bekommen. Und es wurde auch schon eine Leitung über eine lange Wegstrecke von der Rastanlage Allertal zu den Pumpen der Löschfahrzeuge gelegt. Die Gefahr bestand dann natürlich, dass das Feuer sich so weit ausbreitet, dass eben auch der Wald und die Baumkronen in Gefahr sind und die trockenen Kiefern brennen natürlich dann sehr schnell und ausgedehnt. Und das würde natürlich dann auch ein dementsprechend furchtbares Geräusch geben.
Und ohne zu viel zu verraten, wir werden an diesen Punkt kommen, wo sich dieser Waldbrand in eine Richtung entwickelt, wo viele Leute gesagt haben, später krass.
Ne? Ja, richtig. Mhm.
Du hattest vorhin gesagt, dass du am Anfang noch sehr gut ignorieren konntest, dass 30 Grad waren. Jetzt habt ihr da mit den Feuerpatschen in der Blaubeerplantage ohne Schatten ein bisschen gefuhrwerkt. Wie lange ist dir das gelungen, das Wetter auszublenden?
Bis ich wieder zurück am Löschgruppenfahrzeug war und der Gruppenführer gesagt hat, jetzt trink doch erstmal was. Und
wisch dir mal den Wasserfall aus dem Gesicht.
Richtig, genau. Und ich habe es tatsächlich geschafft, eine Literflasche Wasser in eins durchzuziehen. Tatsächlich ist es so, dass wir bei großer Hitze dann ja auch darauf achten müssen, dass wir nicht, ich sag mal, uns so überarbeiten, dass wir uns und andere in Gefahr bringen. Kurz ausspannen, Schluss trinken, genau, im Schatten sich ein wenig wenigstens abkühlen Und dann konnte es weitergehen. Ja.
Ihr wart mit Wasser versorgt. Was galt denn dann für die anderen Leute, die auf der Autobahn unter einer Vollsperrung sozusagen bei 30 Grad gelitten haben? Die hatten ja vielleicht gar nicht alle Wasser dabei. Wird sich dann um die gekümmert?
Also die normalen Autofahrer, ne?
Ja.
Genau.
Ja, das konnten wir in dem Fall, als wir, das heißt die Feuerwehr Schwarmstedt, damit beschäftigt war, das Feuer zu löschen, nicht übernehmen. Aber tatsächlich wurde dann organisiert, dass die Menschen, die im Stau standen und nicht vor und zurück konnten, betreut wurden. Das heißt, es gibt in Schwarmstedt eine Motorradstaffel der Johanniter und die haben dann große Arbeit geleistet, dadurch, dass sie eben auch Menschen, die sich dort auch ein Stück weit in Not fühlten, unterstützt haben. Und sie haben Wasser, Trinkwasser verteilt und ein bisschen die Not, sag ich mal, in der Vollsperrung versucht zu lindern.
Diese Vollsperrung dauerte ewig. Während ihr mit den Flammen beschäftigt wart, saßen ja Hunderte in ihren Autos fest. Wir sind immer noch bei 30 Grad, ne? Die Sonne kachelt da aufs Autodach. Das war für alle eine Extremsituation. Ne?
Ja, richtig. Es wäre halt zu gefährlich gewesen, eine Fahrspur zu öffnen, um den Stau abzubauen. Einmal, da wir den kompletten Raum brauchten der Fahrbahn, um dort tätig zu werden.
Es für lagen den Pendelverkehr, überall, ne?
Genau, es lagen Schläuche, es fuhren Autos, Tanklöschfahrzeuge. Da war kein Platz, genau. Und es hätte einfach auch nicht nur die Einsatzkräfte, sondern auch die Menschen in den Autos gefährdet.
Von der Autobahn zurück in den Wald, Ingo, wurde es für dich und Tarek brenzlig innerhalb eures Einsatzes?
Ja, genau. Wir bekämpften das Bodenfeuer mit den Feuerpatschen und sahen, dass der Feuersaum schnell und sehr dynamisch uns weglief. Und dann kam es relativ schnell dazu, dass das Feuer auf die Kronen der Kiefern, die am Ende der Blaubeerplantage stehen, übergriff. Und dieses Übergreifen des Feuers auf die Baumkronen ging so schnell und massiv, dass es bedrohlich und wie so eine Explosion sich anhörte. Also innerhalb kürzester Zeit stand auf mehrere Dutzend Meter eine Reihe Baumkronen in Flammen mit einer enormen Geräuschkulisse und eben auch mit der entsprechenden Gefahr und dem Eindruck, den man dann hat. Ne?
Knallt das? Weil du sagtest gerade Explosion so oder macht das so wusch und dann steht die Kiefer da wie eine Fackel oder?
Ja, das war so ein explosionsähnliches Rauschen, sage ich mal. Wenn man das mal gesehen hat, wie ein Weihnachtsbaum bei einer Feuerwehrübung Feuer fängt, dann hat man das vor Augen und vielleicht auch im Ohr, wie schnell das geht. Und da war es dann eben bei dementsprechend viel größeren Bäumen, aber eben genauso schnell und genauso bedrohlich. Ungefähr 50, 70 Meter vor uns standen diese vielleicht 20 Meter hohen Bäume bis in die Spitzen in Flammen. Und das ging so schnell, dass wir erstmal nur erstaunt schauten und uns dann gesagt haben, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Habt ihr Angst gehabt?
Da hat man schon mal Respekt.
Wenn diese Kronen brennen, warum ist das plötzlich so gefährlich? Weil eigentlich brennt ja, also am Anfang brennt der Boden, jetzt brennt die Krone, Brand ist Brand, oder? Oder nicht?
Ja, eine der großen Gefahren, die von Feuer ausgehen, ist die Gefahr der Ausbreitung. Und je intensiver und je größer das Feuer ist, desto größer, potenziert größer ist natürlich auch die Gefahr der Ausbreitung. Als wir dann sehen, dass die Baumkronen Feuer fangen und zwar rasend schnell mit einer furchtbaren Wucht, wussten wir natürlich auch, oh, jetzt steigt die Gefahr der Ausbreitung des Feuers immens. Und wir wussten ja auch, mit wie vielen Kräften wir vor Ort waren, welche Ressourcen wir zur Verfügung hatten. Und in dem Moment wusste ich auch, das wird ein langer Einsatz.
Weil du wusstest, mit den Leuten, die ihr vor Ort hattet, ist das nicht mehr zu beherrschen?
Genau. Also so wie wir dort vor Ort waren, konnten wir das nicht auf die Schnelle mal eben wieder löschen. Wir wussten also, wir brauchen hier Spezialkräfte, wir brauchen viel Manpower und vor allen Dingen viel Wasser.
Statt hinterher zu laufen, könnte man nicht auch erwägen, dass man auf die andere Seite versucht zu kommen, vielleicht von einer anderen Ortschaft aus und sagt, wir warten jetzt hier auf den Saum und halten den ab. Was war die Gefahr?
Bei einem Kronenwaldbrand spätestens wird es so gefährlich, sich vor den Feuersaum zu stellen, dass die Gefährdung nicht nur der Einsatzkräfte, sondern auch der Menschen, der Sachwerte, die dahinter sind, so groß wäre, dass man das nicht macht.
Und es war was dahinter.
Richtig, genau. Da liegt das große Wochenendhausgebiet Essels. Und als wir wussten, okay, die Flammen haben die Blaubeerplantage verlassen und haben den dort hinterliegenden Wald erreicht, wussten wir, jetzt wird es brenzlig.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, das dicke Feuer läuft immer weiter in diesen Wald rein. Der Wind bläst wie ein Föhn. Und dann ist da dieses Wochenendgebiet mit Holzhütten sozusagen, ne? Ganz viele kleine Holzhütten.
Richtig, das sind so klassische Wochenendhäuser, die eigentlich ganz schön gelegen sind dort in den Wäldern. Und dieses Wochenendhausgebiet wird dann irgendwann von dem Fluss Aller begrenzt. Aber da sprechen wir tatsächlich von mehreren Hektar Fläche.
Wochenend hört sich immer nach Wochenende, nach Ferien an, aber da sind, glaube ich, immer Leute, ne? Das ist Erstwohnsitz, ne? Da wohnen Menschen, ne?
Ja, das Wochenendhausgebiet ist durchaus auch so bewohnt, dass man da nicht nur das Wochenende verbringt. Also ich kenne auch die einen oder den anderen, die mehr als das Wochenende da verbringt.
Und die Bleibe war auf einmal in Gefahr?
Richtig, genau. Wir mussten also sehen, dass die Menschen, die dort vor Ort waren, schnellstmöglich diese Gegend verlassen. Da spricht man dann von der Räumung. Und wir mussten eben auch sehen, dass keine Menschen, keine Verkehrsteilnehmer auch in den umliegenden Straßen in dieses Gebiet dann hineinkommen.
Von der Räumung hast du gerade erzählt, Ingo, das ist kein nettes Anklopfen mehr, ne?
Richtig, genau. Also mittlerweile waren, soweit ich weiß, alle Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt dort im Einsatz. Und gemeinsam mit der Polizei wurde dann eben die Räumung durchgeführt. Da war ja nichts geplant. Das heißt, man kann gar nicht von einer Evakuierung mehr sprechen. Das musste alles so schnell gehen, dass die Menschen gerade Zeit hatten, mit ihren Dingen, die sie am Leib trugen, sozusagen in die Mannschaftsfahrzeuge der Feuerwehr stiegen und dann ja in Sicherheit gebracht wurden.
Die waren wahrscheinlich nicht so amused.
Ich denke, sie waren eher schockiert und aufgeregt, weil sie ja durchaus auch von der Gefahr mitbekommen haben und die Rauchwolke gesehen haben, waren sie wahrscheinlich eher froh, dass sie in Sicherheit gebracht werden konnten.
Wie spät war das denn eigentlich? Also wann wurde geräumt?
Das war dann an dem Tag nachmittags und abends.
Und im Gegensatz zu euch Feuerwehrleuten war dieses Wochenendhausgebiet vorm Feuer, ne? Das Feuer lief auf diese Häuser zu, ne?
Richtig, genau. Das Wochenendhausgebiet liegt genau in dem Wald, im Esslauer Wald. Und das Feuer von der Autobahn kommt, bedrohte jetzt eben diesen gesamten Esseler Wald mit dem Wochenendhausgebiet.
Was nehme ich denn da mit, wenn die Feuerwehr vor der Tür steht und sagt, bitte einsteigen, wir fahren euch jetzt hier weg?
Ehrlich gesagt würde ich meinen Personalausweis und meine liebsten Menschen um mich herum mitnehmen.
Und Haustiere?
Tiere!
Ja,
genau.
Kann man die mitnehmen? Nee, ne? Wenn Katze unterwegs ist, dann bleibt die da.
Ja, doch, das ließe sich sicherlich noch machen.
Noch den Labrador auf den Schoß im Feuerwehrauto hinten. So.
Ja, aber nicht so, da ist auch keine Zeit zum Kofferpacken. Man weiß ja nicht, wie lange man jetzt weg ist. Man steigt ein und diskutiert da nicht lange, oder?
Richtig, eine Räumung läuft so schnell wie möglich. Wir mussten mit dem Schlimmsten rechnen tatsächlich, dass wir das Feuer und den Lauf des Feuers nicht stoppen können, bevor das Wochenendhausgebiet erreicht ist. Tatsächlich hat dann auch, glaube ich, jeder Bewohner, jede Bewohnerin diesen Gedanken im Hinterkopf. Ja.
Wo bist du gerade, Ingo? Da vorne sind Kameraden von dir beschäftigt, die räumen die Wochenendhäuser. Wo bist du zu diesem Zeitpunkt?
Ich arbeite wieder im Wald, das heißt relativ nah an der Autobahn. Da geht es jetzt dann tatsächlich auch darum, das Bodenfeuer so weit zu löschen, dass es nicht hier auch noch in die Kronen läuft. Und die ganze Einsatzlage war in Einsatzabschnitte aufgeteilt, sodass ich eben im Wald links der Blaubeerplantage mit meinen Kameradinnen und Kameraden tatsächlich gut zu tun hatte.
Gelöscht oder weiter gepatscht?
Nee, tatsächlich haben wir dann mit Wasser arbeiten können.
Und es wird dunkel, es wird Nacht, ihr seid immer noch zugange. Wir haben ja von schon gehört, es kamen andere Feuerwehren zur Hilfe. Wer ist jetzt alles da, um dieses Feuer in den Griff zu kriegen?
Also es wurden tatsächlich aus dem Heidekreis selbst die Kreisfeuerwehrbereitschaft, aber eben auch aus den umliegenden Landkreisen die Kreisfeuerwehrbereitschaften alarmiert. Da geht es dann einfach darum, dass Personalressourcen vor Ort sein müssen, weil getauscht werden muss natürlich. Irgendwann sind wir alle kaputt und können nicht mehr und dann sind wir froh, wenn die Kameradinnen und Kameraden aus den umliegenden Gemeinden oder Landkreisen übernehmen. Und es war eben auch so, dass die Spezialkräfte von der Bundeswehr und vom Feuerwehrflugdienst, aber auch tatsächlich umliegende Landwirte, die tatsächlich mit großen Fassanhängern.
So Güllefässer wahrscheinlich.
Güllefässer,
ne?
Mit Wasser,
genau.
Gold wert.
Genau, die haben da auch Großes geleistet, weil sie dazu beigetragen haben, dass die Wasserversorgung stimmt.
Ja, starke Mannschaftsstärke jetzt insgesamt. Habt ihr es mit all den Leuten geschafft, das Feuer einzuholen und das Wochenendgebiet zu retten?
Ich glaube, der Gamechanger war tatsächlich, dass die Bundeswehr helfen konnte oder die Bundeswehrfeuerwehr helfen konnte, viel besser gesagt, mit großen geländegängigen Tanklöschfahrzeugen. Die konnten nah dran fahren und konnten viel Wasser dort loswerden Sicherlich war es auch so, dass die Kräfte, die dann eben auch von außerhalb und von weiter weg kamen, eine ganze Menge noch dazu beigetragen haben, dass wir es gemeinsam geschafft haben.
Wart ihr quasi ein Stück weit überfordert mit euren Mitteln? War das eine Nummer zu groß für euch alleine?
Naja, also bevor es zur Überforderung kommt, sind wir ja alle in der Lage bei der Feuerwehr, um also Unterstützung nachzualarmieren. Und in dieser ersten Phase, die man ja vielleicht sogar noch als Chaosphase bezeichnen kann, spielt immer vielleicht auch ein bisschen das Gefühl einer Überforderung mit. Aber wir sind ja alle gut ausgebildet und wissen, wie wir uns da dann ja helfen können und sagen können, wen wir noch brauchen und was wir noch brauchen, damit es erfolgreich läuft.
Und die Bundeswehr, du sagst gerade, die hatten geländegängige Tanklöschfahrzeuge. Das sind diese Riesenviecher, ne, vom Truppenübungsplatz. Die fahren durch den Wald einfach durch und löschen, genau. Ich wollte gerade sagen, und löschen alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
Auf dem Baum, wo noch Bäume sind,
genau. Ja. Genau, ja. Die geländegängigen Fahrzeuge der Bundeswehrfeuerwehr können sehr mobil, sage ich mal, mit Wasserwerfern auf dem Dach den Feuersaum erreichen und können dann auch sehr schnell da Erfolge feiern. Das ist übrigens der Grund, warum nach und nach in den norddeutschen Bundesländern die Waldbrandbekämpfung verbessert wird, insofern als dass Tanklöschfahrzeuge angeschafft werden und wurden, die eben das können, während der Fahrt viel Wasser abzugeben.
Ingo, wann war denn der Moment für dich und deine Kameradinnen und Kameraden, in dem ihr das erste Mal aufatmen konntet?
Ich sage ganz ehrlich, in der Zeit habe ich geschlafen.
Witzig, ja.
Es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Wir wurden dann irgendwann abgelöst und ich konnte erst aufatmen, als ich nach meiner Ruhephase gehört habe, dass das Feuer unter Kontrolle ist, weil die Kameradinnen und Kameraden aus den Feuerwehrbereitschaften zu der Zeit übernommen hatten. Das heißt, wir wurden in die Ruhe geschickt, als wir vielleicht 12 Stunden gekämpft hatten.
Hieß bei dir? Was hast du gemacht?
Ja, ich konnte erstmal nach Hause fahren und mich ins Bett legen. Und als ich dann wieder aufgewacht bin, habe ich gehört, ach, das Feuer ist unter Kontrolle. Ach.
Alles verhältnismäßig glimpflich abgegangen dafür, dass das hätte auch Menschenleben kosten können, ne?
Ja, richtig, genau.
Kann man so sagen.
Das war brenzlig.
Im Rückblick nochmal, Ingo, war das dein krassester Einsatz bislang oder dein längster? Warum hast du dich mit diesem Einsatz beworben?
Ich habe mich mit diesem Einsatz beworben, weil das der Einsatz war in den vergangenen Jahren, der bei mir am meisten so eine Gefühlsregung, sage ich mal, ausgelöst hat, nämlich eben diese Gefühlsregung, ganz schnell dann doch vom Feuer in seine Schranken gewiesen zu werden. Also dass Feuer einfach die Macht hat, dir aufzuzeigen, auch wenn du mich jetzt bekämpfen willst, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt wird's gefährlich.
Total spannend, dass gerade dieser Einsatz das bei dir hervorgerufen hat und dass auf einmal das von 0 auf 100 total bedrohlich wurde und du dachtest, wow, jetzt bin ich hier ein kleiner Feuerwehrmann mit meinem Truppmann und wir sind jetzt hier am Ende und müssen uns was anderes überlegen.
Ingo, schönen Dank, dass du da warst und nochmal, ja, quasi aus dem Studio, nochmal danke, dass ihr das in den Griff gekriegt habt.
Ja, vielen Dank, dass ich erzählen konnte.
An dieser Stelle sagen wir
Feuer aus.
Feuer aus.
Und wie?
Aber Ingo, du bleibst noch ein bisschen bei uns. Du bist hauptberuflich nicht Feuerwehrmann, sondern Lehrer.
Ja, ich bin Lehrer in Walsrode.
Genau, und da hast du ein interessantes Projekt, über das wir nochmal reden können, weil du sorgst in der Schule als Lehrer auch dafür, dass die Feuerwehren Nachwuchs kriegen. Was macht ihr da?
Ja, wir haben bei uns in Walsrode an der Felix-Nussbaum-Schule den Wahlpflichtunterricht Berufsorientierung, den jede Oberschule machen muss, in sogenannten Schülerfirmen organisiert. Und innerhalb dieser Schülerfirmen konnte ich 2016 die Schülerfeuerwehr gründen. Die Schülerfeuerwehr ist in diesem Maße sozusagen die erste Schülerfeuerwehr in Niedersachsen, die im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts organisiert ist. Meine Idee war sozusagen für die Nachwuchsgewinnung noch eine Schippe draufzulegen. Es kam eigentlich dazu, dass ich gefragt worden bin, ob ich nicht auch als neuer Lehrer an der Schule eine Schülerfirma gründen möchte. Und dann habe ich gesagt, naja, das Einzige, was ich richtig gut kann, ist Feuerwehr. Dann mache ich halt eine Schülerfeuerwehr auf.
So, und die rücken aus, wenn die Raucher hinter der Schule den Papierkorb in Brand gesteckt haben? Oder was macht die Schülerfeuerwehr?
Nein, die Schülerfeuerwehr fährt keine Einsätze. Und das heißt, sie geht nicht in die Gefahr, sondern wir sind eine reine Truppe für die Ausbildung. Wir machen Nachwuchsgewinnung, denn einige Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule sind tatsächlich in Jugendfeuerwehren Mitglieder und kennen sich quasi schon im Thema aus. Andere Schülerinnen und Schüler sind es noch nicht. Und die Schülerfeuerwehr soll da jetzt sozusagen so eine Art Schnittstelle bilden zwischen Schule und Jugendfeuerwehr oder auch Schule und Einsatzabteilung. Gemeinsam mit der Feuerwehr des Heidekreises und der Kreisausbildung der Feuerwehr haben wir da so ein Projekt geschmiedet für die Ausbildung von Feuerwehrleuten. Wir konnten also schon in der Vergangenheit in der Grundausbildung den ersten Teil, den sogenannten Truppmann 1 Lehrgang anbieten für die Schülerfeuerwehr und dementsprechend den Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr erleichtern. Und so haben wir es eben auch geschafft, tatsächlich auch Schülerinnen und Schüler für die Feuerwehr zu begeistern, die vorher noch nicht wirklich Berührungspunkte hatten.
Ach cool, das heißt, der Ansatz ist sozusagen, wir machen schon mal feuerwehrtechnische Sachen zusammen. Die anderen gucken, ob ihnen das gefällt. Und wenn ja, dann können wir gleich sagen, hier, ihr könnt übernächstes Wochenende euren Truppmann anfangen. Und im Idealfall geht es dann in die Jugendfeuerwehr.
Genau. Und kriegen die Schüler dann auch richtig Noten im Zeugnis? Das, oder steht das dann im Zeugnis, er hat an der Feuerwehrausbildung teilgenommen oder sie?
Die Berufsorientierung ist innerhalb der Stundentafel der Oberschule ein Wahlpflichtfach. Da kann ich auch Noten geben. Da ich Lehrer bin, gebe ich eben auch Noten.
Und dann gibt es da eine 3 für Schlauch einrollen oder Strahlrohr putzen 2 oder nee. Das stelle ich mir jetzt zu simpel vor wahrscheinlich.
Nein, die Noten gibt es einmal auf das Engagement, also auf das Engagement im theoretischen Unterricht, aber eben auch zum Beispiel auf so kleine Tests, die man dann schreibt in Sachen theoretischem Unterricht, aber eben auch auf das Engagement im Praxisteil, also wie sehr man sich darauf einlässt. Aber ich kann sagen, alle meine Schülerinnen und Schüler in der Schülerfeuerwehr sind so motiviert, dass sie gute Noten schreiben.
Toll.
So, und du erzählst immer wahrscheinlich ganz anschaulich von deinen Einsätzen und das nehmen die dann auch mit?
Auch ja, weil es tatsächlich auch in der Ausbildung ja um Fallbeispiele gehen soll. Und dann kann ich eben auch aus meinem kleinen Erfahrungsschatz erzählen.
Und die restlichen Einsätze können sie sich ja auch anhören. Wissen die, dass du heute hier bist?
Das ist die Überraschung.
Ja, super, dann verraten wir noch nicht viel. Aber toll, dass es an Schulen unterschiedliche Projekte gibt. Das haben wir jetzt schon öfter gehört. In der Heide, wir haben einen kleinen Fan, der heißt Finn. Der ist 14 Jahre alt und der macht jetzt auch einen Feuerwehrkalender, weil er auch vom Podcast inspiriert wurde. Also es ist total toll, das zu hören, dass wir irgendwie ja stattfinden als Feuerwehren in deutschen Schulen.
Wir grüßen Finn und sagen danke, Ingo, dass du heute hier warst. Wir drücken dir die Daumen, dass du viele junge Feuerwehrfrauen und Männer quasi heranführst ans Ehrenamt. Und ja, komm gut nach Hause. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Und ich grüße auch.
Wen grüßt du?
Ich grüße einmal die Felix-Nussbaum-Schule in Walsrode. Aber ich grüße auch alle Kameradinnen und Kameraden da draußen im Land. Schön, dass ihr bei der Feuerwehr seid, weil wir euch brauchen. Und ich grüße natürlich meine Schwarmstädter Kameradinnen und Kameraden.
Ja, sehr gut. Ihr seht euch dann ja noch öfter, ne? Also.
Genau. Wir sehen uns, also jetzt, ne? Ingo und ich, wir sehen uns wieder am Gartenzaun.
Genau.
Super. Sehr schön.
Alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Mal bei einem neuen Einsatz. Falls ihr einen Einsatz habt, den ihr mit uns im Studio besprechen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail.
An meineinsatz@ndr.de.
Meineinsatz@ndr.de.
Und wir gucken schon mal auf unsere nächste Folge und die spielt diesmal auf einem Campingplatz. Campingplätze, damit verbinden viele ja Urlaub und ja, eine ganz entspannte Zeit. In unserem Fall wird der Campingplatz aber zu einer Flammenhölle, die Feuerwehrleute und Bewohner in Gefahr bringt. Hört ihr in 2 Wochen in der ARD Audiothek.
Und da gibt's auch den Tagesschau-Podcast 11KM. Da erwarten euch Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. 11KM ist ein aktuelles Thema in aller Tiefe. Spannend, investigativ und hochwertig. Viktoria Koopmann und die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD nehmen euch mit ins Geschehen, liefern euch neue Perspektiven und tauchen mit euch ab. Gibt's auch in der ARD Audiothek.
So, und dann sagen wir für heute
tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.